als Mensch, der mächtig ist und vor allem auch reich ist, Reichtum reicht da auch schon, lebe ich in einer anderen Welt, wo ich weniger Empathie brauche. Also ich muss mich weniger in andere Menschen hineindenken, ich muss mich weniger in andere hineinfühlen, weil ich so viele Machtressourcen habe. Und das wirkt sich kurzfristig und auch langfristig auf meine Empathiefähigkeit aus. Und Empathie ist halt für Kooperation, Teamarbeit total wichtig. Also ist eigentlich unsere Superpower, und die geht tatsächlich verloren, wenn ich lange mächtig bin und vor allem die Macht auch eine gewisse Stabilität mitbringt. Wir haben da auf der guten Seite der Macht ganz schön viel auch in der Psychologie anzubieten, und wir können es nutzen, wenn wir wollen. Und es ist schon auch eine bewusste Entscheidung in einem Unternehmen, in welche Richtung gehe ich? Lasse ich Macht in der Schmuddelecke, ja, oder hole ich sie ins Licht? Und auf der organisationalen Ebene auch gucke ich mir mal genau an, ob Macht an den Stellen auch ist, wo sie sein muss, und ob sie denn eher egoistisch eingesetzt wird oder im Sinne von psychologischem Empowerment.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde, einer Sonderrunde im Audiosalon Good Work im Brand 1 Podcast Netzwerk, denn wir sind live, beziehungsweise wir waren live am 20. März in Wiesbaden, und das ist der Mitschnitt aus unserem Live-Podcast zum Thema Psychologie der Macht, ein Gigathema. Und wir haben uns den Gast eingeladen, der am allerbesten dazu etwas sagen kann, nämlich Professor Dr. Carsten Schermuly. Er hat gerade sein Buch auf den Markt gebracht und kaum ist es zu erwerben und schon schwupps ein Spiegel-Bestseller. Und das wundert mich persönlich überhaupt nicht. Wer ist Carsten Schermuly? Carsten Schermuly ist Professor für Wirtschaftspsychologie in Berlin. Er ist von Haus aus Psychologe und beschäftigt sich mit unter anderem Phänomenen auch von New Work. Viele von euch kennen ihn vielleicht mit seinem New Work Barometer, haben zumindest schon mal etwas davon gehört, und er forscht ganz aktiv zum Fragen des Leadership, der Führung. Empowerment ist ein ganz großes Thema bei ihm oder von ihm. Und Stichwort Empowerment, da ist der Sprung hin zu Macht und all seinen Phänomenen und Schattierungen natürlich nicht mehr weit. Also wir haben einen Wissenschaftler vor Ort, einen Forscher, aber noch viel mehr. Es ist eine Sache, Kluges zusammenzutragen, klug zu schreiben, zu argumentieren, Forschungen anzustellen, zusammenzubringen, auszuwerten, das alles kann er, Carsten Schermuly. Aber er kann auch wirklich komplexe Themen in der Tiefe anschaulich darstellen, und das Ganze auch noch mit Humor. Nicht nur im Buch, sondern auch auf der Bühne. Er hat echte Popstar-Qualitäten. Davon konnte ich mich bei der Good Work Night hier in Wiesbaden bei Seibert Group überzeugen und mit mir zusammen 200 Menschen. Und die werdet ihr hier und da auch ein bisschen hören in dieser Aufnahme. Sie waren sehr, sehr brav, sehr andächtig und haben nur ab und zu mal frenetisch applaudiert, wenn er wieder mal etwas besonders Bemerkenswertes von sich gegeben hat. Der liebe Carsten Schermuly. Es war ein wirklich fulminanter Abend, inhaltlich und auch im Sinne des mächtigen Netzwerkens, aber ich will gar nicht so viel verraten. Ich sage jetzt erstmal Ohren aufgespitzt, Tür aufgestoßen in unseren Live-Audiosalon Good Work. Wie bist du in den Tag gestartet, lieber Carsten?
Ich bin in meinen Tag im Kinderzimmer gestartet, also meinem alten Kinderzimmer im Taunus. Habe die Augen geöffnet und habe so ein bisschen gehört, ob mein Papa schon wach ist unten. Habe ein bisschen gewartet, habe mit meiner Frau telefoniert und bin dann zum Frühstücken runtergegangen.
Und das heißt, es war ja jetzt kein normaler Tagesstart? Also was ist so ein normaler Tagesstart? Bist du so ein, ich frage das ja immer so, hast du so ein Morgenritual oder bist du so ein Mensch, der schon morgens seinen, Achtung, Körper bezwingt?
Ja.
Schon sagt, wer hat denn hier die Oberhand?
Naja, zu Hause ist es schon eher fremdbestimmt. Es gibt eine klare Aufgabenteilung um 6 Uhr. Ich bin für die Brotboxen zuständig. Und das ist so der erste Weg in die Küche, dass ich mich um die Brotboxen kümmere und dann schaue, dass jeder auch über den Tag kommt. Und ich bin auch für die Hasenversorgung tatsächlich zuständig. Also die Kaninchen werden dann auch noch gefüttert morgens. Also das ist ein bisschen fremdbestimmter, als das heute Morgen war.
Ja. Und wer bestimmt, was in die Brotbox kommt? Also wer hat da sozusagen die...
Der Kühlschrank tatsächlich, der Kühlschrank. Ja. Und dann der Mensch, der vorher den Kühlschrank gefüllt hat.
Ja. Also das heißt, ich gehe jetzt mal, wir müssen das ja mal ein bisschen rahmen, Brotbox machst du natürlich für deine Kinder oder auch für deine Frau?
Auch für meine Frau.
Wow.
Ja.
Wer hört hier zu?
Das Problem ist nur, jedes Mal, wenn ich auf Dienstreise bin, so oft bin ich nicht auf Dienstreise, aber dann macht meine Frau die Brotbox und die macht die meiner Meinung nach nicht besser, aber anders.
Anders, ja,
und
okay.
Jedes Mal, wenn ich dann nach Hause komme, meckern die Kinder und sagen, wir hätten sie gerne wieder so, wie Mama das gemacht hat. Ja, weil die macht manchmal Tomaten auf den Käse und ich mache manchmal Gürkchen auf den Käse. Und, ja.
Ja. Kennt ihr diese, ach, und ich muss das ganz kurz einfliegen, kennt ihr diese Reels auf Insta, wenn dann irgendwelche Frauen Gesichter schnitzen und irgendwelche Kunstwerke machen? Geh mir nicht auf den Keks. Also ich meine, das ist ja wohl wirklich den Akkord versaut, oder? Macht die sowas, deine Frau?
Nee,
gut. Also sympathisch.
Das mache ich für die Kaninchen. Also die sind relativ begeistert, wenn ich so Gesichter in den Salat hinein schnitze.
Schnitze.
Und die Möhrchen so kleinen Türmchen irgendwie.
Ja, ja, das ist gut, ja. Gut, also
man muss Prioritäten setzen morgens. Also Kaninchen, Kinder,
ja,
Kaninchen.
Hör mal. Also ich sag mal, die Schäberkatze ist ein Dreck dagegen. Ja? Mhm. Das sind die schermolischen Hasen, die ist wirklich.
Naja, die reagieren, also bei denen bin ich auch tatsächlich machtlos. Ich rede mir das immer ein, dass die mich mögen, aber... Sie mögen mich halt nur, wenn ich halt echt mit dem Futter raschle. Und ansonsten ist es immer wieder, wenn die satt sind, interessieren sie sich überhaupt nicht für mich. Also die drehen sich sogar um, wenn ich komme. Und ich dachte auch eine Zeit lang, wenn ich sie dann gefüttert habe, und dann darf ich so ein bisschen streicheln, dass sie das mögen. Und danach lecken die sich so und machen sich so sauber und so weiter. Bis mir mal jemand erzählt hat, die versuchen über das Saubermachen tatsächlich den menschlichen Geruch wieder loszuwerden.
Boah, ist das abartig.
Das ist wirklich,
das ist ja sinnbefreite Care-Arbeit, oder?
Und trotzdem liebe ich sie. Ja.
Ah, ja. Wow. Eine toxische Beziehung?
Toxisch nicht. Also aber die Machtverhältnisse sind relativ
geklärt,
klar.
Geklärt. Ja. Also das heißt, da hat man auch wieder so eine Illusion. Da ist etwas, das ist so eine Transaktion, Futter gegen Liebe oder wie auch immer, oder Liebe gegen Liebe oder so. Ist gar nicht so.
Ja, es gibt so eine Theorie, die heißt Theory of Least Interest, also in Paarbeziehungen. Und das ist halt auch so. Der oder diejenige, die halt weniger Interesse an der Beziehung hat oder weniger Interesse an der Partnerschaft hat, der oder die ist halt dann auch in der mächtigeren Position.
Ich gucke gerade mal, da drüben sitzt mein Mann in der ersten Reihe und der sagt immer, und zwar nicht zu mir, nein, ganz im Allgemeinen, sagt, Macht hat der weniger will. Ich finde das einen unfassbaren Spruch. Und das ist ja genau das.
Ja, also geht auf jeden Fall in die Richtung. Wenn wir es definieren, ist Macht ein asymmetrisches Verhältnis von Ressourcen. Ja, also wo jemand was hat, was der andere nicht hat. Und das ist etwas, was asymmetrisch verteilt ist und was wertgeschätzt wird. Und damit kann ich tatsächlich auf Menschen einwirken. Und das macht mich mächtig. Und wenn ich aber das überhaupt nicht will, wenn ich beispielsweise satt bin als Kaninchen, dann zerfällt auch die Macht des Kaninchenhalters sehr schnell.
Genau, und da fällt mir nämlich übrigens auch das Zauberwort von Kindern ein, wie die jeder Machttirade komplett den Kopf aus der Schlinge ziehen, indem sie sagen, mir doch egal.
Mhm.
Ja? Dieses mir doch egal. Also, wir wissen schon, oft ist es dann doch nicht so, aber dieses, wenn man das fühlt, mir doch egal, ja, okay. So, wie kamen wir jetzt von Kaninchen zu Trump? Wahnsinn, ne? Ging ganz schnell. Jetzt haben wir schnell hingekriegt. Gott.
Sind wir durch? Oder?
Sind wir durch? Du, ich sag mal, der Handkäse wird auch nicht besser. Also.
Ich sollte noch kurz was lesen, ne? Aber
ach, komm. Die Leute sollen das Buch kaufen. Ja. Übrigens, nur, dass wir gesprochen haben, jeder kauft und liest das Buch. Das hat der Wolf Lotter vor 2 Jahren hier zu meinem Buch gesagt. Deswegen, ja, über fremder Leuts Bücher darf man das sagen. Was eigentlich ist, ein bisschen komisch. Ja, nein, es ist wirklich kurzweilig und zutiefst erhellend. Und ich würde mal sagen, wie sagt man jetzt auch so neudeutsch, wir gehen mal rein. Ja? Wir gehen mal rein. Gut, also fangen wir mal vielleicht damit an, lieber Carsten. Was ist eigentlich Macht? Ein bisschen was haben wir ja schon durchblitzen lassen. Ich habe dir mal so diese klassische Weber'sche Definition, die brauche ich dir nicht mitbringen. Ich wiederhole sie nochmal der guten Form. Innerhalb einer sozialen Beziehung, ich finde es fast mindestens jedes Wort, wenn nicht jede Silbe, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchsetzen zu können. Klingt nicht so nett. Ja? Wie schaust du, also gehst du da mit oder sagst du, naja,
ja,
mach mal einen Versuch?
Also die ist schon sehr bekannt und ja, die gehört auch da rein in so ein Buch. Klar ist aber auch, Weber ist eher Soziologe, ich bin eher Psychologe. Mhm. Wir definieren das eher so ein bisschen aus dieser Ressourcenecke heraus. Aber das ist eine wichtige Definition, die ist deswegen auch wichtig, weil dieses Wort auch da drin steckt.
Mhm.
Und,
auch, genau.
Also auch gegen das Widerstreben von anderen. Und dadurch wird Macht erstmal zu einem neutralen Einwirkungspotenzial, was du in zwei Richtungen lenken kannst. Einmal gegen das Widerstreben von jemandem einsetzen oder im Einklang mit den Interessen. Und da haben wir schon mal zwei sehr, sehr große Unterschiede, wie ich Macht einsetzen kann. Ich kann Macht gegen die Interessen von Menschen einsetzen. Ich kann sie aber auch im Sinne der Gemeinschaft, also für die Interessen von Menschen einsetzen.
Also es braucht nicht zwingend das Dagegen, es braucht nicht zwingend das Widerstreben, ja, weil das könnte man ja auch schnell mal so überlesen. Deswegen ist es tatsächlich
das auch ist wahnsinnig wichtig.
Ist wahnsinnig wichtig.
In der Definition.
Ein anderer Punkt ist der eigene Wille. Also muss ich den verstehen, den kennen, den erkennen, um überhaupt mächtig zu sein?
Also bei vielen Machtformen ist das ganz wichtig. Also beispielsweise bei der charismatischen Macht. Muss ich mit meiner Zukunftsvision, muss mit diesen Ideen, die da in der Zukunft liegen, auch an den Bedürfnissen ansetzen der Menschen, die vor mir sitzen. Und wenn die voller Hass sind, dann brauche ich auch eine hassende Vision. Wenn die voller Hoffnung sind, dann brauche ich halt eher Hope in der Vision. Also damit bin ich auch ein Stück weit vom Willen, von der Motivation der anderen Menschen abhängig und muss auch dann mich immer an denen auch orientieren. Und das ist bei der charismatischen Macht beispielsweise wirklich spannend, dass das eine sehr wirkmächtige Form von Macht ist, aber auch labil, weil sie so abhängig ist vom Willen, von den Intentionen, von den Bedürfnissen des Publikums.
Ihr habt jetzt schon ein paar Mal das Wort charismatische Macht gehört. Ich bin nicht drauf eingegangen, holen wir noch nach. Also macht mal, ihr kennt die Good Work-Hörer wissen es, Knoten ins Taschentuch, wenn ich es vergesse, bitte Hand heben. Glaube ich aber nicht, weil das ist wirklich ein hochspannendes Thema. Ich bleibe noch mal ein bisschen bei dem Satz, soziale Beziehung. Braucht es eine soziale Beziehung, ein Gefüge für Macht oder kann ich auch Macht über mich selbst haben?
Also klar kann man auch Macht über sich selbst haben, aber erstmal in jeder sozialen Interaktion wird auch eine Machtfrage evident, wird irgendwie gestellt. Das ist allgegenwärtig und deswegen sind wir alle auch irgendwie ja, in diesem Topf drin, um zu entscheiden, gehen wir jetzt gut und verantwortungsvoll mit Macht um oder nicht. Und das finde ich manchmal so schade, dass wir das immer so den PolitikerInnen irgendwie zuweisen oder irgendwelchen großen Geschäftsleuten. Aber wir sind tagtäglich in einer Situation, wo wir Macht klären, wo wir Status klären. Und zwar in jeder Situation, wenn ihr nachher euch hier unterhaltet, das dauert auch vielleicht 2-3 Sätze lang und dann fragt der eine, und was machst du denn so?
Was machst du so? Das finde ich genau. Immer, ja, was machst du so? Und da würde niemand sagen, wie du siehst, gerade Kartoffel schälen, sondern es ist immer der Job gemeint. Ja?
Das also ist der Job gemeint und dahinter steckt natürlich die soziale Hierarchie, dass man jemanden einordnen möchte, wo steht der denn zu mir? Also die meisten sind wirklich nicht wirklich so interessiert an Berufen, sondern eher an dem sozialen Rang, an der Stellung.
Ah,
und das ist auch vollkommen normal. Und deswegen ist Macht was Allgegenwärtiges. Und das finde ich wichtig, dass wir das auch akzeptieren und dass wir alle Verantwortung für Macht haben und nicht nur die da oben.
Die da oben, genau. Und wir gucken uns mal den Kerl, die Kerle ein bisschen an mit Macht. Mhm. Ja, ich würde ganz gerne mit dir heute auch vielleicht für euch schon mal so als kleine, ja, Steuerungsgröße. Ich versuche so ein bisschen mal hinzuschauen, wie fühlt sich denn ein Mensch, der mächtig ist? Und was passiert bei den anderen? Was passiert bei denen, die auf den mächtigen Menschen reagieren? Ja, dass wir die beiden Perspektiven uns mal anschauen. Und natürlich kommen wir auch an Arbeit vorbei. Und wenn sie es gar nicht vermeiden lässt, auch mal bei Herrn Trump mal gucken. Ja, weil er sich halt gerade so anbietet.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Kaum eine Folge hier bei Good Work kommt ohne dieses Thema aus, mal mehr, mal weniger explizit. Das Thema ist Führung und das unter den Zeichen von Good Work, nämlich wie gelingt sie gute Führungsarbeit, was braucht es dafür heute und wir sind mal ehrlich, das ist in den letzten Monaten ja nicht gerade einfacher geworden. Wir finden zwar überall Methoden und Ansätze, schlaue, weniger schlaue, Kalendersprüche. Doch was es wirklich mal braucht, das ist ein Momentum, eine Veranstaltung, ein Raum, wo genau die relevanten Player zusammenkommen. Genau das hat sich das Forum-Institut, ein Anbieter für berufliche Weiterbildung, gedacht und diese Konferenz möglich gemacht. Also Kalender raus, am 3. und 4. Juli findet die Energize Your Leadership Conference in Mannheim statt. 2 Tage in Zeichen von Führung, von guter Führungsarbeit. Und zwar sowohl mit hochkarätigen Impulsen von Menschen, die wirklich Vordenker, Vordenkerin sind zum Thema Leadership, aber auch mit natürlich ganz praktischen Workshops und ganz viel Raum in den Dialog zu treten. Also ich gebe euch einen kleinen Sneak Preview, wer alles dabei ist. Zum einen haben wir Dr. Markus Ebner über Positive Leadership. Wir haben Dr. Gunther Schmidt, der den Abschluss machen wird. Er ist Leiter des Milton Erickson Instituts und wird über Selbstführung reden. Es ist auch dabei Professor Dr. Jasmin Weiß zum Thema KI in der Arbeitswelt. Oder Caroline von Kretschmann wird im Panel Talk dabei sein. Ihr seht schon, das Who is Who in Deutschland. Und ich bin stolz, dass ich die Veranstaltung eröffnen darf mit einem Impuls zum Thema Good Work. Und hier kommt ihr ins Spiel. Als Freunde und Fans von Good Work erhaltet ihr auf die Teilnahmegebühr der Energize Your Leadership Conference von 10%. Also alles, was ihr machen müsst, einfach auf den Link in den Shownotes klicken und ihr seid am 3. und 4. Juli dabei bei der Energize Your Leadership und sichert euch 10% Nachlass auf die Teilnahmegebühr. Ich freue mich sehr auf euch. Weiter geht's mit der Folge Good Work.
Es fiel jetzt oft das Thema oder das Wort Ressource und Status. Es gibt ja sicherlich, also man neigt vielleicht schnell dazu oder sagen wir es ganz konkret, ich hatte dann auch sehr schnell so Fantasien von, naja, es geht um Menschen, die Einfluss und Macht im beruflichen Umfeld haben, im politischen Umfeld. Ich glaube, das ist ziemlich augenfällig. Der andere Punkt ist ja sowas wie Wissen. Es gibt andere Quellen von Macht, also irgendwie etwas, was das begründet, dass man mächtig ist. Welche Art von Ressourcen, wenn man das mal so nennen, kann man da so aufzählen? Also wo kommt Macht eigentlich her? Ist jemand, der gut aussieht, mächtig? Ist jemand, der witzig ist, mächtig?
Ja? Auf jeden Fall.
Ah, okay. Also wir hören jetzt mal zu, also was uns mächtig macht.
Es gibt verschiedene Ressourcen. Das ist wie so eine Klaviatur, auf der man spielen kann. Und das eine ist die Belohnungsmacht, ganz klassisch, dass ich jemandem was geben kann, was er möchte, oder ihm Schmerzen oder was er nicht möchte irgendwie ersparen kann. Damit kann ich Menschen belohnen. Und damit Macht ausüben, die Bestrafungsmacht, dass ich Menschen schädigen kann oder ihnen was Schönes wegnehme, das ist auch Bestrafungsmacht. Ich kann aber auch über Positionsmacht, also über legale Macht, dass eine Organisation mich autorisiert hat, als Offizier oder als Führungskraft auf andere einwirken zu dürfen, darüber kann ich versuchen, Macht auszuüben. Dann haben wir die Expertise macht, die momentan relativ stark unter Druck kommt, dass ich also mit meinem Expertenstatus dann handle und einwirke und zum Schluss irgendwie Probleme löse und besser löse mit meinem Wissen, mit meinen Kompetenzen. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Formen, die moralische Macht, dass ich also mit moralischen Appellen versuche zu arbeiten, Informationsmacht, dass ich etwas über jemanden weiß und damit versuche einzuwirken. Und dann natürlich die charismatische Macht, dass ich mit einer Zukunftsvision, mit gewissen auch Mikrotechniken, die zu dieser charismatischen Macht dazu gehören, versuche so eine besondere Bindung dann herzustellen zu meiner, in Anführungszeichen, Gefolgschaft. Auch das ist möglich. Also es ist ein ganzes Bündel. Keines dieser Machtformen ist irgendwie gut oder schlecht. Ja, also ich kann mit allen tolle Sachen bewirken und Gutes bewirken, aber auch Schlechtes bewirken. Und es kommt immer darauf an, mit welcher Intention setze ich eine Belohnung ein, mit welcher Intention setze ich charismatische Macht oder moralische Macht oder irgendwas dergleichen an. Also an sich ist es erstmal neutrales Einwirkungspotenzial. Und es kommt darauf an, wie setze ich es ein und mit welcher Intention.
muss ich mir der Macht bewusst sein, die ich habe, damit ich sie auch nutzen kann? Oder tut mein Umfeld schon das Übrige dafür, dass ich diese Macht auch im Zugriff habe? Also das heißt, ja, es gibt ja, ihr habt alle Ideen, ja, wenn Menschen, die gar nicht wissen, wie schlau, wie charismatisch, wie sonst was sind, möglicherweise, sind sie dann trotzdem mächtig, weil eben die Attribution von außen auf die Person kommt? Oder braucht es dieses Wissen um diese Ressource?
Also ich weiß gar nicht, ob so viele Menschen, die Belohnungsmacht haben, das nicht erkennen, dass sie die haben. Also wenn beispielsweise das Kind zum Beispiel, 34 Mal fragt, darf ich jetzt daddeln, darf ich jetzt spielen? vielleicht wird das anders attribuiert und nicht als Macht, aber dass ich da etwas habe, was ein anderer will. Oder dass Menschen spüren, wenn sie mit charismatischer Macht arbeiten, es gibt ja auch sogar Charismatrainer, die das gezielt versuchen, auch zu unterstützen, dass ich das einsetze. Vielleicht habe ich das nicht das Vokabular, dass ich das genauso dann nenne. Aber ich glaube, das ist schon vielen Leuten bewusst und es löst ja auch was in einem aus. Also es ist ja nicht so, dass das spurlos an einem vorbeigeht. Also dass das so aus Versehen passiert, glaube ich nicht.
Ja, meine Frage ging eher so dahin, quasi hilft es, wenn ich mir das so richtig bewusst mache, ja, um das dann noch effektiver einsetzen zu können? Oder braucht es auch dieses Umfeld oder reicht das schon, wenn das Umfeld das sozusagen mir zuschreibt und sagt, boah, der ist aber charismatisch oder sie? Und dann bin ich schon per Definition in der mächtigen Rolle. Das wäre eine Frage, die man sich stellen kann. Und du hast eben so ganz en passant, das wollen wir aber nicht so wegwischen, gesagt, die Expertenmacht ist ein bisschen unter Druck. Ja. Inwiefern?
Ja, also die Hannah Arendt hat in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mal vom Zeitalter der Lüge gesprochen und hat das so beschrieben mit, dass viel gelogen wird und dass das schon auch einen Sinn und Zweck hat. Und zwar, wenn zum Schluss die Leute gar nichts mehr glauben, dann kann man auch mit den Menschen machen, was man will. Also dann kann man da besonders gut dann auch Macht ausüben. Und ich glaube, diesen Punkt haben wir lange überschritten. Mhm. Denn der Lügner oder die Lügnerin hat noch einen realen Bezug zur Wahrheit. Also da funktioniert noch so gemeinsame Wahrheitskonstruktion, wenn ich jetzt als Professor hier oben einfach Mist erzähle oder sogar bewusst lüge, mir irgendwelche Studien zusammenfantasiere, dann habe ich wirklich Angst, dass jemand mich überführt und morgen sagt, nee, das stimmt ja nicht. Also so haben wir alle noch gemeinsam so ein Stück weit eine Basis an Wahrheit.
Ein Referenzpunkt,
und eine Wahrheitskonstruktion ist noch irgendwo da. Obwohl Lügen natürlich schlimm ist. Wir sind aber jetzt in einem Zeitalter, wenn so ein Elon Musk 100 Posts am Tag produziert, wo wir halt wirklich auch gezielt hergestellt in so einer Zone des Bullshitting sind, wo halt einfach die Wahrheitskonstruktion gar nicht mehr stattfindet. Also wo man sich gar nicht mehr gemeinsam auf das ist wahr und das ist nicht mehr wahr verständigen kann. Und das ist eine Stufe weiter und das finde ich ist sehr gefährlich, weil halt nicht mehr irgendwelche Expertinnen und Experten, Journalistinnen und Journalisten, ein Professor oder wer auch immer, wer Kompetenzen hat oder Experte ist für ein Thema, sagen kann, nee, das ist aber gar nicht wahr. Also man ist in diesem Flooding the Zone with Shit, wo halt wirklich die komplette Öffentlichkeit mit so viel Shit dann einfach geflutet wird, dass man dann tatsächlich das Ziel erreicht hat, dass nicht mehr die Experten nur irgendeine Macht haben. Und dann kann man wirklich mit Menschen machen, was man will, besonders wenn man dann auch noch die Kommunikationskanäle beherrscht, genug Geld hat, um dann auch immer wieder gewisse Dinge zu beeinflussen. Und das ist halt höchst gefährlich.
Also das heißt, um nochmal den Punkt auch zu machen, wir sind dann quasi jenseits von Wahrheit und Lüge, spielt schlicht keine Bedeutung mehr, sondern sind komplett im Bullshithausen und bewegen uns sozusagen jenseits von Factfulness, gibt es ja auch das Buch dazu, Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Inwieweit siehst du da auch sowas wie künstliche Intelligenz, die das ja auch unter Umständen, wenn wir an generative KI denken, die ja durchaus auch halluziniert, also auch Dinge konstruiert, die so einfach nicht stimmen, nicht wissensbasiert oder nicht faktenbasiert sind. Inwieweit treibt das nochmal voran?
Von verschiedenen Seiten. Auf der einen Seite wird einfach noch mehr Informationen geschaffen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele LinkedIn-Posts jetzt KI-generiert sind, aber es sind halt wahrscheinlich viele.
Viele, wahrscheinlich,
Das sehen wir momentan auch, dass Ja, es ist noch schwieriger, ist halt tatsächlich dann auch eine Reichweite zu erlangen, weil so viel mehr Posts auch mittlerweile verfügbar sind. Das ist so die eine Seite, dass KI das erlaubt, dass wir noch mehr Wissen, was vielleicht gar kein Wissen ist, produzieren, was vielleicht auch gar nicht verarbeitbar ist. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, das ist bei KI einfach so, wenn ich die Macht über die Daten habe, die ich da reinstecke, dann habe ich auch die Macht darüber, was später rauskommt. Und wenn ich das mit Stereotypen fülle, wenn ich das mit gewissen Ideen auch fülle, dann werden diese Ideen sich auch replizieren und werden auch angeboten werden von der KI. Und da gehe ich fest davon aus, dass das auch irgendwann sehr wahrscheinlich genutzt werden kann oder auch genutzt wird, vielleicht auch intentional für gewisse Zwecke. Und das kann im Positiven sein, aber auch natürlich im Negativen.
Kann ich denn selbst sagen, ich bin mächtig, weil ich weiß XYZ oder ich verfüge über diese Ressource? Oder ist es wie bei der Autorität, die ja eine äußere Attribution ist, also wo ja jemand von außen sagt, dich erkenne ich als Autorität an und deswegen folge ich dir freiwillig. Wie ist es bei Macht? Ist es auch so, dass es quasi so dieses Placet von außen braucht oder ist das nur bei der legitimierten Macht so?
Es ist immer ein Wechselspiel von beiden Seiten. Also dass wirklich auf der einen Seite jemand ist, der das auch akzeptieren muss. Also ich finde das immer ganz spannend bei den Coaching-Verbänden. Die haben so wenig Macht, weil es halt so viele Coaching-Verbände gibt und die sich untereinander nicht einig sind. Und dadurch haben die nicht die Macht, auch gewisse Sachen durchzusetzen, weil kaum einer sie auch wirklich als Instanz akzeptiert. Das ist vollkommen anders beim DFB. Der ist, glaube ich, 1902 gegründet worden. Und dann sind die nicht noch 43 andere DFBs gegründet worden, sondern ein DFB, der gesagt hat, das ist Fußball, so groß ist das Tor, es sind 11 Spieler und nicht irgendwie 20. Und das war sehr vereinheitlicht und dadurch haben die auch eine gewisse Macht, weil sie sozusagen legitimiert sind in diesem Bereich. In dem Moment, wenn niemand mehr Dennis Aitken als DFB-Vertreter akzeptiert, wenn die Spieler auf dem Platz sagen, gemeinsam mit den Zuschauern, dem folgen wir nicht mehr, weil es gibt ja noch irgendeinen anderen Verband, der viel spannender ist, dann ist die Macht auch nicht mehr da. Mhm.
Genau, und dann sind wir an einem anderen Punkt, das geistert ja auch so oft in den Unternehmen um das Stichwort geliehene Macht. Ja? Dass eine Macht eigentlich nur an der Funktion hängt, an der Stelle, an der Position und dass das eben nicht an der Person hängt. Das heißt also, wenn die Person die Funktion nicht mehr innehat, dann ist auch die Macht weg. Fragezeichen. Bleibt ein bisschen was übrig oder ist es tatsächlich dann so in dem Moment, ist es wirklich geliehen wie ein Leihwagen, ja, der dann einfach weg ist?
Kommt auf die Person drauf an, tatsächlich.
Ich habe so Beispiele vor Augen. Ihr könnt, wir begegnen uns ja auch durchaus im sozialen Netzwerken, aka LinkedIn zum Beispiel. Und da sieht man das ganz eindrücklich, dass Menschen, die nehmen wir mal so ein Extrembeispiel, CEO waren in einem großen Unternehmen, sehr sichtbar, riesen Gefolgschaft haben und riesen Anerkennung. In dem Moment, wo die das Unternehmen verlassen und erstmal nicht mal unbedingt nachvollziehbar ist, welche Position sie haben, also es ist eben nicht mehr so unmittelbar ablesbar, wie viel Macht klebt noch an dem Mensch, kann man wirklich zusehen, die Dinge runtergehen. Das ist ja nur ein Symptom, aber...
Ja, also da sind in solchen Positionen ja verschiedene Grundlagen gebündelt. Belohnungsmacht, Bestrafungsmacht. Ich habe da vielleicht auch Entscheidungsmacht. Also das ist alles irgendwie gebündelt und zwar relativ groß. Und dann ist das auch weg. Und wenn ich dann nicht gleichzeitig Expertise gemacht aufgebaut habe oder vielleicht auch was ganz anderes, also vielleicht auch Affiliation, dass wirklich Menschen mich wertschätzen oder auch meinen Status auch anderweitig irgendwie wahrnehmen, dann wird es häufig halt auch schwierig für diese Menschen. Also ich erlebe das manchmal bei Professorinnen und Professoren, die dann eremitiert sind und auf einmal so wahnsinnig traurig sind, dass sich niemand mehr bei ihnen meldet. Und die gar nicht verstehen, dass das vorher wirklich eine mächtige Position war, wo sie, und das ist unfassbar teilweise, man ist ja dann irgendwie Doktorvater und gleichzeitig Vorgesetzter, ne? Und hat dann so eine doppelte Machtfunktion. Und dass dann, wenn sich die Doktorandinnen und Doktoranden auf einmal nicht mehr melden, nach einer Zeit, wenn man eremitiert ist, da hat halt auch die Zuneigung, da hat der Status, da hat die Affiliation halt ein Stück weit auch an der Macht geklebt und nicht an der Person.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich, ja, den Schmerz kann man schon verstehen, weil, sind wir ehrlich, egal wie bewusst uns das ist, ja, wir neigen dann vielleicht ja schon dazu, das zu verdrängen und denken, wir sind gemeint, ja, als Mensch.
Ja, ja.
Und das ist dann ein schmerzlicher Prozess.
Ich finde ein super Experiment, ist immer ein Witz zweimal zu erzählen. Einmal vor den Mitarbeitern, einmal zu Hause. Und was ich festgestellt habe, ist... Das ist zu Hause.
Macht einen Unterschied.
Das macht einen Unterschied und das ist zu Hause schon weniger wirksam.
Ja,
ja, vor allem, ja, genau.
Ich hatte mal das Vergnügen, mit einer Ghostwriterin zu reden, die ganz, ganz, ganz viele Bücher schon geschrieben hat. Und die sagte: Naja, es macht halt einen Unterschied, ob Angela Merkel sagt, meine Damen und Herren, ist es ernst? Oder ob das halt, irgendeine XY macht. Also, es macht einen Unterschied. Ich glaube, wir spannen die Leute mal nicht länger auf die Folter. Jetzt hau schon raus, was ist die charismatische Macht? Vor allen Dingen, wir wollen es ja, glaube ich, alle wissen. Wie kriege ich die? Was macht das aus? Wann verfüge ich über charismatische Macht? Was beschreibt man, dass wir uns das so richtig gut vorstellen können?
Also früher dachte man, das ist so etwas, was an der Persönlichkeit klebt. Dazu muss man geboren werden. Und das sind so besondere religiöse Führerinnen und Führer, die was haben, was andere nicht haben, was angeboren ist. Eine besondere Konstellation der Persönlichkeit. Und dann sind wir in der Psychologie hingegangen, die Kolleginnen und Kollegen in der Vergangenheit, und haben wirklich das mal auseinandergenommen, was steckt dann dahinter, was machen denn diese Leute, die diese charismatischen Wirkungen haben. Und dann gibt es Versuche, wo man ja einfach Leute mal trainiert hat. Und zwar innerhalb von wenigen Stunden trainiert hat. Die haben ein Charisma-Training bekommen und dann hat man die wieder rausgeschickt in den Betrieb, hat verschiedene Quellen sich geholt, also einmal die Mitarbeiter, einmal die Kollegen, die Vorgesetzten, und konnte dann deutlich zeigen, dass dieses sehr, sehr kurze Charisma-Training, diese paar Stunden schon gereicht haben, dass die Leute dann als wesentlich charismatischer wahrgenommen
werden. Okay, das ist Hoffnung für uns.
Ja.
Ich bleib da mal dran.
Was? Ja, oder es ist genau das Gegenteil, ne?
Ach so. Wenn ich einen Scheißtrainer habe.
Nee, die Hoffnung dahingehend, wenn das so leicht lernbar ist, ist natürlich auch etwas, was natürlich nutzbar ist.
Okay.
Und man müsste sich bei manchen Parteien mal vorstellen, wenn die jetzt noch einen charismatischen Vorsitzenden gleichzeitig hätten, was dann auch noch alles passieren könnte. Also. Ah. Was sind das für Verhaltensweisen? Das sind Menschen, die Visionen erarbeiten, also die irgendwie attraktive Zukunftsbilder zeichnen. Die sind meistens Vertreter eines radikalen Wandels. Das war das Problem bei Trump beim vorletzten Wahlkampf, dass er halt Präsident war. Da konnte man nicht mehr das Bestehende in der Form so stark kritisieren. Das sind Menschen, die rhetorische Mittel einsetzen, die Geschichten beispielsweise erzählen. Also es wird sehr viel mit Geschichten und Metaphern gearbeitet. Ich halte ja manchmal auf so Praktika in Konferenzen einen Vortrag und dann kommen dann irgendwie Startups und erzählen was und die erzählen dann immer, dass sie in der Garage gegründet worden sind und der Aufstieg von klein zu groß. Und ja, das ist dann so ein Storytelling, was dazugehört. Es sind rhetorische Kniffe, dann wird dann aufgezählt, erstens, zweitens, drittens. Also die Zukunft wird über solche Aufzählungen dann auf eine gewisse Weise kontrollierbar. Die arbeiten mit vielen Zusammenfassungen, versuchen an den Bedürfnissen anzusetzen, sind sehr selbstbewusst und versuchen stark mit Emotionen zu arbeiten. Und da gibt es noch viele andere Verhaltensweisen, aber die sind halt erlernbar. Also es ist jetzt nicht so, dass das einfach auch das Selbstvertrauen, was dazugehört, das kann man schon auch durch gewisse Körperhaltungen, durch dieses Power-Posing zu was man mich
das
da
ist so eine,
auch...
Ah, okay, deswegen haben alle immer auch immer hier den da.
Ja, wir haben zwei Stunden lang versucht. Jessica Sonnenberg war dabei.
Ich muss die Beine mehr so... vergiss es. Ja. Okay, gut. Ja.
Ist erlernbar und hat dann Konsequenzen auf der anderen Seite. Es entsteht eine Bindung, dass die Menschen dann ihre eigenen Werte an diese Werte der Zukunft andocken und dort halt eine Art Verschmelzung entsteht, dass auf einmal die eigenen auch Mühen, die man hat, jetzt Wahlkampf zu machen oder nochmal eine Überstunde zu machen, auf einmal wird das auch wertvoll, wird irgendwie sinnstiftend eingebettet und der Selbstwert steigt in der Situation. Und dazu kommt auch noch, dass das häufig Gruppenerlebnisse sind. Also es ist schon so, dass man dann gemeinsam mit anderen diesem heroischen Menschen zuhört und so weiter. Und man steckt man sich auch noch untereinander an.
Gibt es auch so physiognomische Eigenschaften? Also gibt es bestimmte Dinge, die das auch nähren? Ja, also sowas wie Aussehen auch oder Größe? Weil, ja, könnte man ja auf so Fantasien kommen, dass man sagt, man muss schon besonders groß sein, ja, Powerposing betreiben. Gibt es da, du forschst ja auch, also ich glaube, das haben wir hier noch gar nicht richtig genug betont. Also du bist ja nicht nur einfach ein Mensch, der sich auf theoretischer Ebene mit den Themen beschäftigt, sondern in die Empirie einsteigt, sowohl eigene Forschung als auch Metastudien. Was sagt da die Forschung dazu? Also was für Prädiktoren gibt es sozusagen auch dafür?
Also für Körpergröße, Attraktivität und ich sag mal Aufstieg zur Macht, da gibt es eine relativ gute Studienlage. Aha. Jetzt zu Charisma, man muss irgendwie besonders groß sein. Da,
das nicht? Okay.
Nee, das eher nicht.
Okay, aber bleiben wir da nochmal, weil das wollen natürlich auch viele, also vermute ich mal, ja, ich setze euch mal hier so hin und denke, es wollen vielleicht ein paar wissen, was sind denn so Aufstiegshebel, sagen wir mal, Macht oder an Macht zu kommen? Du hast jetzt eben das schon genannt, weil ich habe ja schon mal ein bisschen auch gelauscht, es gab ja schon ein, zwei Kollegen, die da auch durchaus was gefragt haben, in deinem Buch auch, und da gibt es ja ein paar vielleicht auch Befunde in der Forschung, die überraschen. Also, dass man sagt, das hätte man vielleicht anders erwartet.
Ja. Also, der beste Prädiktor weiterhin, um in Organisationen aufzusteigen, ist Männlichkeit.
Ja, okay, ja, also das war nicht der Punkt, wo ich überrascht war.
Die Überraschung ist, dass es tatsächlich vor allem so in der Praxis stattfindet. Also es gibt Meta-Analysen, die Folgendes machen. Die bringen sozusagen Menschen zusammen in einen Raum, im Labor. Die kommen dahin, die diskutieren gemeinsam und die müssen zum Schluss irgendwie bestimmen, wer wird bei uns mächtig, wer wird Führungskraft, wer bekommt die Positionsmacht, wer darf aufsteigen und so weiter. Und in solchen Studien, und es gibt wirklich sehr, sehr viele davon, sodass man die zu Meta-Studien dann auch zusammenfassen kann, gibt es kaum Diskriminierung gegenüber Frauen. Also die Effekte sind relativ klein. Die Effekte gehen sogar fast vollständig weg, wenn man die Leute etwas länger diskutieren lässt. Also wenn man die länger als 20 Minuten diskutieren lässt, kommen die über die Stereotype hinaus und auf einmal ist dieser Diskriminierungseffekt kaum noch da. Das Gleiche gilt für komplexe Aufgaben. Also wenn man den Leuten wirklich schwierigere Aufgaben gibt, wo man viel nachdenken muss, wo vielleicht auch Konflikte drinstecken und so weiter, auf einmal ist diese Diskriminierung gegenüber Frauen kaum noch zu finden. Und dann haben wir in der Praxis aber trotzdem die Situation, dass es, glaube ich, 3 oder 4% nur Aufsichtsratsvorsitzende gibt. Und Vorstandsvorsitzende genauso. Wenn man sich anschaut, was machen die Unternehmen? Sie machen gerade so viel, wie sie halt durch die Gesetzgebung verpflichtet sind. Wenn dann jemand in den Vorstand geholt wird, eine Frau, dann kriegt die meistens auch den Personaler-Job. Ja, ne? Weil die kann ja so gut mit Menschen. Das finde ich einfach wahnsinnig brutal, dass wir auf der einen Seite, Leute kommen normal zusammen, ihr unterhaltet euch heute Abend gemeinsam, kaum mit Diskriminierung, aber ihr geht in eine Organisation rein, die hierarchisch ist, krasse Diskriminierung. Und das ist krass, auch deswegen, weil es mittlerweile auch Meta-Analysen gibt dazu, welche Führungsstile praktizieren denn Männer und Frauen. Und es gibt, ja, manche Führungsstile sind halt erfolgreich, auch die transformationale Führung, partizipative Führung, da wissen wir, das ist langfristig sehr gut für Unternehmen. Und dann gibt es weniger erfolgreiche Führungsstile wie so Management by Exception. Also, dass man irgendwie die ganze Zeit laissez-faire führt, die Leute in Ruhe lässt, aber dann, wenn ein Fehler kommt, dann ist man auf einmal da und haut halt brutal rein. Und da wissen wir mittlerweile auch, dass Frauen diese positiven Führungsstile, die mit mehr Leistung assoziiert sind, stärker praktizieren. Also werden da stärker wahrgenommen. Und das ist halt schon krass. Also im Labor gibt es die Effekte nicht. Sie zeigen sogar in der Praxis erfolgreichere Führungsstile. Und sie werden trotzdem in der Hierarchie rausgekegelt. Und das hat mit den anderen Aufstiegskriterien zu tun, die es gibt. Und beispielsweise ist es ein wesentlicher Aufstiegsfaktor die Netzwerkarbeit. Vor allem die interne Netzwerkarbeit. Es gibt Studien, die deutlich zeigen, 40%, 50%, 60% der Arbeitszeit verbringen vor allem Männer dann mit Netzwerkarbeit innerhalb des Unternehmens, gehen Mittagessen, versuchen irgendwie mit dem Büro relativ nah beim Chef zu sein, treffen sich hier mit jemandem, treffen sich dort mit jemandem. Und das ist halt einfach manchmal auch für Frauen, die auch in die Teilzeit gezwungen werden, gar nicht möglich, dass man irgendwie effizient bis 14 Uhr arbeitet und dann noch irgendwie Zeit hat für Netzwerkarbeit. Und das ist schlimm, dass es nicht belohnt wird, in Organisationen sich gut um die Teams zu kümmern, erfolgreiche Führungsstile zu praktizieren, um aufzusteigen, sondern einfach Netzwerkarbeit zu betreiben. Und dann haben wir zum Schluss Situationen, wo halt sehr erfolgreiche NetzwerkerInnen ihr Netzwerkverhalten perfektioniert haben und oben sind, aber nicht unbedingt die besten Führungskräfte sind. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, wie eine Organisation ausgewählt wird. Und das ist auch empirisch super nachgewiesen. Je höher die Hierarchiestufe wird, desto unsystematischer ist das. Mhm. Ja, also ich war gestern bei der Bundesagentur, da war auch Andrea Nahles. Und Andrea Nahles ist nicht durch ein Assessment Center durchgegangen. Mhm. Ja, die ist bestimmt eine tolle Chefin. Ja, ist jetzt nur ein Beispiel, wo es halt auch geklappt hat, dass eine Frau nach oben gekommen ist. Aber die Regel ist, unten wird nochmal ein Assessment Center gemacht, ein strukturiertes Auswahlgespräch gemacht, auch mal einen Persönlichkeitstest eingesetzt oder vielleicht mal gefragt, wie hat sich denn der bisher benommen? Ja, und taugt der als Führungskraft? Aber dann höher, Abteilungsleiter, Innenebene, passiert das nicht mehr. Das sind die alle Bundestrainer.
Also man könnte fast sagen, ja genau, weniger professionell und weniger strukturiert, systematisch. Und das ist ja eine Frage, ist das Ursache oder Wirkung? Also netzwerke ich viel, weil ich in einer Position bin, wo sich das geziemt zu netzwerken? Oder bringt mich die Netzwerkung überhaupt oder mein Netzwerken überhaupt dahin, eine machtvolle Position zu haben? Also ist das auch wirklich kausal oder kann man es einfach korrelationsmäßig sehen, dass es zusammengeht?
Also kausal kriegen wir es nur hin, wenn wir wirklich die Chance hätten, Experimente zu machen. Genau. Wir lassen den einen ständig labern, den anderen nicht und gucken uns dann über fünf Jahre
ethisch
an,
kleines Problem.
Was passiert dann. So haben wir es nicht, deswegen würde ich eher sagen, Vorsicht, es sind Korrelationen, aber es gibt Studien, die halt sich anschauen, wie viel Zeit investiert beispielsweise der Mensch in die Netzwerkarbeit und wie viel Zeit investiert die andere Führungskraft in die Arbeit mit dem Team, in HR-Arbeit, in Konflikte schlichten, in Kommunikation. Und da ist es deutlich, dass die Person, die halt mehr in die Netzwerkarbeit hineingeht, schneller dann auch nach oben aufsteigt. Und gibt auch mittlerweile Belege, dass auch beispielsweise Frauennetzwerkgruppen gar nicht so viel bringen, sondern dass es wichtig ist, in diesen Gruppen dann wieder Mächtige drin zu haben, die einem dann helfen. Also es ist viel besser, die divers zusammenzusetzen, als sehr homogen.
Ja, das ist, ich hätte jetzt beinahe ein böses Wort gesagt, das lassen wir an der Stelle. Aber Netzwerk merken wir uns, also, genau Bescheid, Netzwerken machen wir.
Männlichkeit?
Männlichkeit, da würde ich sagen, da sind wir heute Abend eher nicht pari-pari aufgestellt, aber jetzt mal, um da wieder ein bisschen ernsten Zungenschlag reinzubringen, zwei Sachen haben mich total überrascht, nämlich einmal das Extrovertiertsein und das andere, das fand ich ehrlicherweise noch überraschender, nämlich der Punkt, dieses eben nicht sich auf jeden Fall durchsetzen und eine gewisse Härte an den Tag legen, sondern eine soziale Geschmeidigkeit, nennen wir es mal so, an den Tag zu legen, geschmeidig zu sein, anpassungsfähig zu sein. Vielleicht magst du das noch mal ein bisschen ausführen, weil das, glaube ich, ist wirklich auch ein Stück weit kontraintuitiv.
Ja, also wenn man sich so die Big Five anguckt, das ist so eine Ordnung von Persönlichkeitsfaktoren in der Psychologie. Da gehört beispielsweise Extraversion dazu, Gewissenhaftigkeit gehört dazu, Verträglichkeit, dass man nett ist, dass man vertrauensvolle Beziehungen und so weiter aufbaut. Und das hat man sich schon sehr oft angeguckt, wie diese Big Five zusammenhängen mit Aufstieg. Und da haben wir beispielsweise jetzt nicht drin, dass die verträglichen Menschen, die oder früher hatten wir das überhaupt nicht drin, dass die verträglichen Menschen irgendwie schneller und besser aufgestiegen sind. Also nett sein hat sich da nicht so gelohnt. Es war aber auch nicht schädlich. Es war einfach ein Null-Effekt. Und in den neuen Meta-Analysen, die jetzt so die letzten 15 Jahre, die letzten 20 Jahre mit dabei haben, da haben wir auf einmal den Effekt. Also es ist was passiert innerhalb der Daten, dass im 20. Jahrhundert noch in den Daten Verträglichkeit überhaupt nicht geholfen hat. Es war weder förderlich noch schädlich. Also wahrscheinlich hat es manchmal geholfen. Manchmal war es genau das Gegenteil. Und dann kommt halt zum Schluss ein Null-Effekt raus. In den neueren Daten war das tatsächlich auf einmal positiv. Kleiner Effekt, ne? Also von der Varianzaufklärung deutlich unter 10%. Aber es war sozusagen da. Und das hat mich sehr freudig gestimmt eigentlich, auch am Anfang, als ich dann mit dem Buch angefangen habe. Aber naja, es kommt halt jetzt auch so ein Zuckerberg, der sagt, wir brauchen mehr maskuline Energie, ja. Und es ist eigentlich wieder jetzt auch so ein autoritärer Shift da, der vielleicht auch diese vielleicht positive Entwicklung, die wir in den Unternehmen haben, auch wieder Backlash, kaputt macht. Ne?
Und da kommen wir gleich auch nochmal. Du hast uns ja auch ein bisschen was mitgebracht, Carsten, zum du möchtest ja, oder wir wollen auch unbedingt was hören aus deinem Buch. Und zwar hast du uns mal einen Kandidaten, einen Charismatiker mitgebracht, den Nico. Nico heißt er, glaube ich. Ne?
Und Nico, genau.
Und den, ich glaube, den hast du sehr, sehr treffend und bildhaft auch wirklich beschrieben.
Den habe ich auch ganz zum Schluss erst reingemacht. Da war vorher ein Diktator, ich sage nicht welcher. und dann habe ich gedacht, nee, also bin Wirtschaftspsychologe. Es sollte jetzt auch alles nicht zu politisch werden. Gut, dann kommen wir nochmal zurück zum Charisma und ich stelle euch mal Nico B. vor. Berlin 2025. Nico B. klatscht im Rhythmus des Beats in die Hände, als er die Bühne im großen Saal seiner Unternehmenszentrale betritt. Er trägt eine Schirmmütze mit Firmenlogo, stemmt die Hände in die Hüften und blickt in die Menge der Mitarbeitenden. Alle sind sie heute in die Zentrale gekommen, denn einmal im Jahr gibt es den Power Day bei der Epic Apparatus AG. Die Firma vertreibt hochwertiges Zubehör für Computerspiele wie eine Gaming-Maus, Headsets und Spezialtastaturen. Nico B. rückt sich die Schirmmütze zurecht und beginnt dann von den frühen Anfängen zu erzählen, als er aus dem Keller seiner Großmutter die ersten Plakate verschickte. Er erwähnt, wie er sich von einer Packung Käse pro Woche, trockenem Brot und Curry-Ketchup ernährte und sich noch nicht einmal eine richtige Pizza leisten konnte. Er berichtet, wie der Bankberater von der Sparkasse süffisant auf ihn herabschaute, als er ihm den ersten Firmenkredit versagte. Die beste Rache ist großer Erfolg, zitiert Nico B. Frank Sinatra und erzählt dann, dass er, wenn er heute an der Sparkasse vorbeifährt, seinen Porsche manchmal extra im Sportmodus aufheulen lässt. Schließlich ruft er laut in den abgedunkelten Saal. Habe ich jemals aufgegeben? Die Menge kennt das Ritual vom letzten Power Day und ruft aus dem Saal heraus. Nein! Nun beschreibt Nico B., wo die Epic Apparatus AG heute steht. Auf der riesigen Leinwand hinter ihm tauchen nach und nach alle Länder auf, in denen die Firma mindestens 10 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr macht. Dann zeigt er Mitarbeitende, die durch ihre Unternehmensaktien reich geworden sind. Wollt ihr auch reich werden? Fragt er in die Menge, die mit lautem Johlen reagiert. Nico B. macht eine wohlgesetzte Pause, schlendert über die Bühne und fährt dann gekonnt leise und nachdenklich fort. Man kann ihn kaum hören. Und viele fragen ihre Nachbarn, was Nico B. da eben gesagt hat. Mit einem Mal spricht er wieder so laut, dass ihn jeder versteht. Dann müssen wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Nico B. beginnt zu erzählen, wie wichtig es sei, dass man sich immer wieder neu erfindet und wächst. Er zeigt auf, dass der Markt für Zubehör zunehmend gesättigt sei und wie eng die Margen geworden sind. Alle hoffen, dass nun das nächste große Ding kommt und auch sie reich machen wird. Aus dem Off ertönt theatralische Filmmusik von Hans Zimmer, ehe Nico B. endlich die Katze aus dem Sack lässt. Die Epic Apparatus AG wird ihr erstes Computerspiel selbst programmieren und direkt vertreiben. Das bedeutet für alle harte Zeiten mit vielen Überstunden, doch es brauche diesen radikalen Wandel. Dafür warteten traumhafte Margen auf das Unternehmen und die Mitarbeitenden und sie würden endlich selber Spieleentwickler werden. Dann zeigt Nico B. Bilder von einem Prototyp, der Saal gerät in Aufregung und die Mitarbeitenden sind verzückt. Nico B.'s Charisma-Trainer ballt die Fäuste und fällt ihm um den Hals, als er von der Bühne kommt. Linda K. aus der Vertriebsdirektion Schleswig-Holstein weint und weiß noch nicht mal warum.
Sehr schön. Wir werden heute noch noch mindestens mal, noch zwei Stellen, wenn wir noch mal was hören aus dem Buch.
Aber immer noch Fallbeispiele darf ich, ne? Ja. Ich darf nicht irgendwie Studien vorlesen, ne?
Nee, aber Studien...
Müller und Meier haben... Nein, mach ich nicht.
Studien, Stichwort, guck mal, da sind Kekse.
Ja.
Magst du einen? Oder hast du Hemmung?
Oh,
du hast Hemmung,
ich habe Hemmung, ja.
Warum hast denn du Hemmung? Hast du ein Problem mit Keksen?
Ich bin tatsächlich nicht so der Süße. Also, wenn okay. jetzt die
so ein
Hand...
Cracker mit Handkäse, meinst du? Dann hättest du zugegriffen.
Dann hätte ich vielleicht zugegriffen.
Ja, okay, ich spiele hier auf was anderes an. In der Geschichte, sage ich schon, in dem Buch, ist auch ein Experiment, was auch nochmal so ein bisschen auf diesen, wir reiten ganz schön rum auf dem Charisma-Typ, aber er gibt auch viel her, oder sie, Entschuldigung. Da geht es um Kekse. Und ich will gar nicht viel sagen. Erzähl du mal. Was hat die Studie zutage befördert? Fand ich hochspannend.
Also, was mich immer wieder überrascht ist, wie schnell so Machteffekte eintreten. Und das war jetzt eine Studie aus Amerika von Dacher, Keltner und Kollegen. Die haben Studierende eingeladen ins Labor und haben denen ein bisschen Positionsmacht und Belohnungsmacht gegeben. Also was war das so? Die durften Versuchspersonenstunden danach vergeben. Das müssen die Psychologinnen und Psychologen immer machen, wenn sie in der Ausbildung sind. Sie müssen an Versuchspersonenstunden oder solchen teilnehmen und bekommen dann so Marken dafür. Und die Leute hatten ein bisschen Belohnungsmacht in der Situation, wurden aber auch gleichzeitig zur Führungskraft ernannt und haben irgendeine Aufgabe gelöst. Und dann kam irgendwann der Versuchsleiter rein und hat 5 Kekse auf den Tisch gestellt. Und 5 Kekse ist tatsächlich eine fiese Anzahl, ne? Also 3 ist okay, 6 wäre auch okay, ne? Also irgendwer nimmt sich den 4. Keks, aber wer nimmt sich jetzt den 5. Keks und ist dann tatsächlich unhöflich? Und das hat halt signifikant häufiger die Führungskraft getan. Also die Position oder die Person, die in der Positionsmacht drin steckte. Und halt nicht nur das, die Kolleginnen und Kollegen haben dann das Grümmelverhalten der Menschen kodiert. Und das hat wirklich... Also das steht auch in dem Artikel drin, halt wirklich Monate gedauert, bis die halt wirklich jeden Krümel gezählt haben, der den Leuten aus dem Mund gefallen ist. Und sie haben dann jedes Mal gemessen, wie weit stand der Mund auf beim Essen.
Wie weit war der Krümel entfernt, wie stark.
Und dann kam ganz klar raus, dass die Leute, die halt mehr Macht hatten, also diese wirklich kleine Macht hatten, dass die deutlich mehr gegrümelt haben, dass sie halt mehr nach dem Keks gegriffen haben und dass der Mund halt weiter aufgestanden hat. Und das können wir in sehr, sehr vielen Experimenten halt nachweisen, dass halt Menschen schon mit ein bisschen Macht sich auf einmal impulsiver verhalten, auch teilweise rücksichtsloser. Man stellt dann draußen so ein Glas hin, setzt davor Schokolade für Kinder und dann greift halt der Mächtige halt häufiger rein. Und das Spannende ist halt, diese Effekte entstehen halt bei normalen Menschen. Also sind es nicht irgendwelche Führungskräfte aus der Wirtschaft oder PolitikerInnen, die da eingeladen wurden, sondern die kommen alle gleich an und werden halt zufällig dann zu einer Machtposition zugewiesen und nach 15 Minuten hat man den Effekt, es reicht teilweise schon einfach nur in eine mächtige Stimmung versetzt zu werden. Wow. Also es reicht schon, dass man den Leuten sagt, okay, jetzt nimmst du dir mal 5 Minuten Zeit und denkst an eine Situation, wo du mächtig warst oder denk an eine Person, die du als sehr mächtig empfindest und dann lässt man die Leute an einem kognitiven Empathietest teilnehmen, der wirklich reliabel ist und dann können die schlechter bestimmen, welche Emotionen jemand hat und können sich schlechter in andere hineinversetzen oder malen tatsächlich in Buchstaben so, dass sie den Buchstaben aus dem Gehirn heraus erkennen können, aber nicht das Gegenüber. Also die Perspektivenübernahme nimmt dann ab. Das ist Mittelwertswissenschaft, das betrifft auch nicht jeden im gleichen Maße. Aber im Mittel sind diese Effekte da und sie sind bei ganz normalen Menschen ganz schnell auch existent.
Ja, fand ich sehr. Und nochmal, ja, also vor Umkehrschlüssen sei gewarnt. Also man sollte jetzt nicht auf die Idee kommen, möglichst viel zu krümmeln in der Hoffnung, dass man dann ganz schnell mächtig wird. Also so rum funktioniert es nicht. Der Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation hier nochmal an der Stelle aufgebaut. Ich frage mich die ganze Zeit, was verliert man denn, wenn man mächtig ist? Also bis jetzt habe ich eigentlich viele gute Gründe für denjenigen, der in der Macht ist, gefunden. Für denjenigen, der darauf reagiert, das kann so und so ausgehen. Aber was verliert man als mächtige Person?
Vor allem Empathie.
Ah, okay.
Das also wir wissen aus den großen Studien wieder, also wirklich, das sind dann 30, 40, 50 Studien, die sich intensiv mit Psychopathie auseinandergesetzt haben, ob Psychopathen schneller irgendwie aufsteigen und der Effekt ist einfach nicht da. Also kleinste Effekte, also es ist nicht so, dass die in Anführungszeichen Bösen wesentlich besser dann an die Macht kommen, das ist nicht da. Wir wissen aber, dass Macht etwas mit Menschen macht und das ist beispielsweise der Empathieverlust. Auch kein vollständiger Empathieverlust, aber man hat weniger Empathie gegenüber dem Umfeld, vor allem auch deswegen, weil man sie weniger braucht. Ja, sie wird weniger trainiert, weil man in einer Welt lebt, die anders gebaut ist als für Menschen, die weniger mächtig sind. Und ich fand das so spannend bei einem Bundestagsabgeordneten, der mit seiner Partei aus dem Bundestag geflogen ist und dann ein Interview am nächsten Tag gegeben hat und dann gesagt hat, also mir ist heute Nacht aufgefallen und das ist ganz das Allerschlimmste, ich muss seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder selbst Auto fahren. Mhm. Ja, und es ist was anderes, wenn man halt mit dem eigenen Auto kommt. Oder bei meiner Buchvorstellung in Berlin bin ich mit der U-Bahn gekommen. Heute bin ich mit dem 12 Jahre alten Kia von meinem Vater gekommen. Das fühlt sich anders an, als wenn man mit einem Fahrer durch die Welt fährt. Wenn
Definitiv.
Man abgeschirmt ist von der Welt, wenn man auch einfach sehr viel authentischer leben kann. Und als Mensch, der mächtig ist und vor allem auch reich ist, Reichtum reicht da auch schon, lebe ich in einer anderen Welt, wo ich weniger Empathie brauche. Also ich muss mich weniger in andere Menschen hineindenken, ich muss mich weniger in andere hineinfühlen, weil ich so viele Machtressourcen habe. Und das wirkt sich kurzfristig und auch langfristig auf meine Empathiefähigkeit aus. Und Empathie ist halt für Kooperation, Teamarbeit total wichtig. Also ist eigentlich unsere Superpower und die geht tatsächlich verloren, wenn ich lange mächtig bin und vor allem die Macht auch eine gewisse Stabilität mitbringt.
Ja. Könnten wir jetzt schon ganz tief einsteigen und ich merke schon, wir müssen uns ein bisschen steuern, denn in meinem Kopf geht jetzt sofort dieses Konzept von empathischer Führungskraft auf, ja, wo ich ja beide Welten zusammenbringe. Und da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal, wenn wir Richtung Lösung gehen, so was könnte denn ein positiver Blick sein. Aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal so ein bisschen vielleicht harten Cut machen. Wir haben eben schon über den Backlash gesprochen, also über das wieder Zurückgreifen auf autoritäre Strukturen, was wir ja aktuell sehen, sowohl in der Politik, international, national, aber auch in den Organisationen. Ganz kurzer Hinweis nochmal, was ich auch sehr spannend fand. Ich hatte da die Chance, mit Vera Starker zu sprechen. Weiß nicht, bist du mit Vera im Austausch, auch Berlinerin? Wäre bei interessant, LinkedIn, glaub ich. Genau, Schluss mit Lustig heißt ihr Buch. Super schön, auch was für Fehlvorstellungen es in den Unternehmen gibt zum Thema autoritäres Führungsverhalten. Also, dass die Teams darunter verstehen, klare Ansage, mehr im Sinne von klar, ne? Und Führungskräfte das mehr interpretieren von so wie ich will, so ich bin mal der Bestimmer, mach hier mal kurzen Prozess. Aber das kleine Side-Note. Backlash, es gibt ja verschiedene Gründe, Motive möglicherweise, warum es so ist, dass wir jetzt mehr autoritäres Verhalten sehen, vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht. Und du begründest das unter anderem mit auch einer Angst. Und ich glaube, du hast uns jemand mitgebracht, den die Älteren unter uns noch in seiner aktiven, sehr aktiven Zeit, ich sag mal so, samstagsabends, also ich weiß nicht, du bist ein paar Jahre, 10 Jahre jünger, glaube ich, als ich. Also mein Samstagabend sah ganz oft so aus, warte mal, wer ist in so in 70er Jahren noch so, ich guck mal zu Alex und genau. Samstagabend, frisch gebadet, von Fernsehen und dann Disco mit Ilja Richter, oder? Oder Hitparade. Ja? Und dann gab es so eine Zeit, ab einem gewissen Alter war dann das total blöd, wenn Hitparade kam und die nächste Woche kam. Und in Hitparade war jeder oft dabei.
Mhm. Ja? Also nehmen wir jetzt ein Barde.
Ein Bart.
Den ich jetzt vorstelle. Also es sind jetzt nicht nur so Quatschbeispiele da drin.
Nein.
Nico B. und jetzt kommt halt Heino. Ich versuche so ein bisschen.
Hochseriös unterwegs.
Ich wollte so ein bisschen ausbrechen aus diesen Standard-Büro-Beispielen, die sehr häufig in so Management-Ratgebern so zu finden sind und die manchmal auch nerven. Deswegen habe ich mir das
Findet
erlaubt.
Findet ihr das gut? Sehr gut, danke schön.
Okay, gut.
Sehr gut.
Aber gar nicht so Phishing for Compliments gemeint.
Ich mache das für dich.
Gut, kurzes Beispiel. Und das ist jetzt ein reales Beispiel. Nico B. war angelehnt. Der war jetzt nicht so ganz real. Gut, Kitzbühel 2024. Heinz-Georg Kramm lebt in Kitzbühel und nimmt vor einer Bergkulisse ein Video auf Instagram auf. Der ältere Herr trägt aufgrund seiner Augenerkrankung in der Öffentlichkeit eine Sonnenbrille und ist den meisten Menschen unter seinem Künstlernamen Heino bekannt. Heino sitzt in Österreich, wo er seit vielen Jahrzehnten lebt und hat Angst um Deutschland. Ich will einfach nicht, dass dieses schöne Land, meine Heimat Deutschland, vor die Hunde geht, sagt er aufgeregt. Als Sänger habe er sich bisher nicht politisch geäußert, aber nun mache er sich große Sorgen. Als Beispiel nennt Heino die Messergewalt im öffentlichen Raum. Er will sich wieder sicher in Deutschland fühlen und dann nennt er seinen Lösungsvorschlag. Deutschland braucht einen Trump, der für sein Volk da ist. Und der hat sich schon häufiger mal politisch geäußert. Und zwar hat er einen SPD-Abgeordneten unterstützt in einem kleinen Ort, wo er auch einen Bezug zu hatte. Und er hat sich sogar, ich glaube, 2018 oder 2019 für ein AfD-Verbot ausgesprochen. Also der Heino hat sich schon mal politisch geäußert, aber nicht in dieser Form.
Wollte ich gerade sagen, der ist geflippt sozusagen. Ja. Ja.
Und das ist was wir diesen autoritären Shift in der Psychologie nennen. Und der kommt halt von zwei Seiten. Und die eine Seite ist tatsächlich aus der Angst heraus, kommt eine Unsicherheit. Und diese Angst und Unsicherheit führt dazu, dass auf der einen Seite autoritäres Verhalten häufiger praktiziert wird. Also das reicht schon, dass man Gruppen in so einem Experiment unter Stress setzt und einfach sagt, ihr habt jetzt doch nicht eine Stunde Zeit, sondern nur eine halbe Stunde Zeit für die Aufgabe. Und dann dreht das schon relativ schnell bei manchen ins Autoritäre. Also die autoritäre Führung wird erleichtert in so Angst- und Unsicherheitssituationen. Und auf der anderen Seite wird sie halt stärker akzeptiert. Also Menschen kommen auf einmal wieder verstärkt, also wieder Mittelwertswissenschaft, in die Situation, wo dann die heroische Führung gewünscht ist und autoritär auch akzeptiert wird. Und die Leute dann auch wollen, dass jemand für sie alleine dann entscheidet und die Probleme löst. Und die Zahlen weltweit sehen da nicht gut aus. Ne? Also selbst in Amerika innerhalb von 20 Jahren sind da 10-12% Zuwächse zu sehen, dass Menschen eher jetzt wünschen, auch von jemandem regiert zu werden, der halt nicht auf ein Parlament Rücksicht nimmt oder auf irgendwelche Gesetze, sondern durchregiert. Und das Schlimme ist, die autoritäre Führung, das wissen wir aus vielen Experimenten, auch wirklich sozialpsychologischen Experimenten, führt halt zu mehr Passivität und Hilflosigkeit. Also die Leute werden halt weniger aktiv. Auf der anderen Seite entstehen mehr sogenannte Informationspathologien, dass also Wissen schlechter verarbeitet wird, dass Wissen schlechter weitervermittelt wird, dass Wissen eingefärbt wird in den Interessen für den autoritären Führer oder die autoritäre Führerin. Informationspathologien bedeuten auch, dass Informationen, die produziert werden könnten, nicht produziert werden. Und all das führt zu schlechteren Entscheidungen. Und diese fehlende Aktivität, diese Hilflosigkeit, diese Passivität in Kombination mit einem eingeschränkten Wissensaustausch macht ja die Situation noch komplexer. Das heißt, das ist so ein Teufelskreis, dass die Situation dann noch komplexer wird, noch mehr Unsicherheit auslöst und dann das Gleiche wieder passiert. Und das ist ein sehr, sehr ungünstiger Mechanismus, in dem wir jetzt drin sind, auch wir alle ein Stück weit auch beteiligt sind und wir alle auch mitspielen oder vielleicht auch nicht mitspielen und sagen, okay, ich komme jetzt auch mit meiner Ohnmacht zurecht oder nein, ich tendiere jetzt nicht in die Richtung und vergegenwärtige mir auch, an welcher Stelle kann ich denn noch anderweitig dann auch handeln und tappe dem halt nicht in die Falle.
Ja, dann sind wir wieder, könnte auch ein Fall dieses mir doch egal sein, als Trotzreaktion da auszusteigen, könnte eine Sache sein. Wie du das so schilderst, könnte man ja fast sagen, vielleicht haben wir sowas wie so ein Machtvolumen, was sich jetzt konzentriert in solchen Situationen, zulasten natürlich auf der anderen Seite, dass da Macht auch einfach verloren geht, ja? Auf der Seite derjenigen, die eben nicht am Drücker sind, die nicht entscheiden können, die nicht ausgestalten können, dass es sich da in ungünstigen Dynamiken halt sehr stark bündelt. Und ich glaube, jetzt sollten wir mal so zum Ende des Gesprächs noch mal nach vorne schauen. Nämlich, wir können ja auch was tun dafür, dass es gar nicht so weit kommt. Beziehungsweise, wir könnten in den Reflexionsprozess einsteigen und sagen, aha, wir brauchen ja Macht. Also Macht an sich ist ja jetzt beileibe nicht negativ, sondern haben wir ja gelernt, erstens allgegenwärtig, zweitens sowohl funktional als dysfunktional auch denkbar und erfahrbar. Was können wir tun? Gerade Stichwort arbeitskulturell, damit wir Macht gut einführen.
Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das macht mir auch Hoffnung. Eine Sache ist, dass man sich wirklich auf Forschungsergebnisse vergegenwärtigt. Also wir haben einmal eine Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, wie kumuliert Macht in Gesellschaften. Also sind die Freiheitsrechte breit verteilt? Gibt es eher eine autoritäre Konzentration von Macht in den Gesellschaften oder ist die Gesellschaft eher frei? Dann haben wir uns angeguckt, ein paar Jahre später, wie sieht es um die Korruption aus? Und dann noch mal ein paar Jahre später bei über 100 Ländern, wie sieht es aus mit den Lebenschancen der Menschen? Und wie sieht es aus mit der Wirtschaft? Also wie entwickelt sich das BIP? Und ich habe selten so starke Korrelationen gehabt, so starke Effekte. Das heißt, je stärker die Macht konzentriert war, je autoritärer ein Land war, desto stärker war die Korruption, ja, über diese Korruptionsindizes, die es gibt. Und dann nachgelagert, wieder ein paar Jahre später, desto niedriger waren die Lebenschancen der Menschen, die dort gelebt haben. Und desto niedriger hat sich auch das BIP entwickelt. Und das ist sich als erste Chance, dass wir uns auch wirklich solche Forschungsergebnisse vergegenwärtigen, dass wir Macht aus der Schmuddelecke holen, uns das angucken und auch sehen, okay, ja, wenn wir jetzt in diese autoritäre Falle tappen, dann tut uns das nicht nur menschlich nicht gut oder ja, vor allem auch als Gesellschaft und auch wirtschaftlich
nicht zuträglich, ja, mindestens.
Ist das nicht so gut. Auf der anderen Seite können wir auf der Individualebene Sachen tun, beispielsweise, dass man wirklich ein kritisches Umfeld sich bewahrt. Also, dass man Menschen um sich herum hat, die einem sagen, du hast dich verändert, du redest so lange. Also wir wissen, dass das ist natürlich durch Netzwerkarbeit und Extraversion auch ein bisschen erleichtert, dass Menschen langfristig, wenn sie in der Machtposition sind, viel zu viel reden. Also reden, immer mehr Raum einnehmen. Und da brauche ich Menschen um mich herum, die noch unabhängig von mir sind und sagen, Manfred, du redest viel zu viel. Oder Carsten, du redest heute anders über deine Studenten, ja, rücksichtsloser, herablassender, als du das vor 10 Jahren getan hast. Also dass mir jemand einen Spiegel gibt. Und dafür brauche ich Menschen in meinem Umfeld, die unabhängig von mir sind. Und ich habe unabhängig von mir lebende Menschen, die nicht irgendwie einen Auftrag, einen Lehrauftrag oder irgendwas von mir haben wollen, vorher dieses Buch lesen lassen. Und die haben mir auch an vielen Stellen geholfen, weil ich auch auf Abwägen war. Ja, also teilweise dachte ich mal, ich könnte jetzt hier als Historiker, Politikwissenschaftler auch in die Richtung die Welt erklären. Das kann ich aber nicht. Ich bin nur Psychologe und die Teile sind raus. Mhm. Und da haben mir Leute gesagt, Carsten, damit fällst du auf die Nase. Ja. Das bist du nicht. Und sowas ist extrem wichtig, kritisches Umfeld haben. Aber auch Introspektion, schauen, was Macht mit mir. Also, dass ich selbst auch weiß, das passiert durch Macht, das kann passieren, dass man korrupter wird, dass man ja, impulsiver wird, dass man weniger empathisch wird, dass man sich das vergegenwärtigt und auch reinschaut in sich, ob das denn gerade passiert. Und dafür sollten wir halt auch Menschen vorbereiten für die Macht. Also über Machtcoachings, über Machttrainings.
Findet nicht statt. Das fand ich auch interessant. Also ich kenne es aus meiner Zeit als Angestellte auch nicht, dass wir mit solchen Konzepten überhaupt mal in Berührung kamen. Es gibt natürlich Leadership-Schulungen, es gibt alles Mögliche, aber wirklich das Thema, das Phänomen Macht explizit mal anzugehen. Also wir haben ja hier einige Personaler im Raum. Spannend, warum das so. Na,
es ist noch nicht
ein bisschen mal in, blinder Fleck, oder?
Es ist noch nicht mal in den BWL-Curricula richtig drin. Es ist noch nicht mal in
macht
den.
Macht ja auch keinen Sinn,
in den Psychologie-Vorlesungen ist es am Rande häufig mal dabei, aber auch nicht besonders intensiv. Mhm. Wenn jemand zum Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin ausgebildet wird, das ist eine unfassbar mächtige Position. Ja, oder zur Ärztin oder zum Arzt. Das sind sehr mächtige Positionen. Da wird Macht nicht reingeholt als Teil der Ausbildung. Und auch in den Trainings wird es halt irgendwie versteckt hinter, was weiß ich, Konfliktmanagement, Durchsetzungsstärke oder was auch immer. Und das finde ich nicht gut und das können wir verändern. Und wir können auch einen Shift hinbekommen dahingehend, dass wir Macht zu Einfluss werden lassen und dass aus Einfluss Empowerment wird. Also dass wir das Erleben von Macht zu Einfluss werden lassen, dahingehend, dass man andere Menschen neben sich ermächtigt und wachsen lässt. Und dieses Empowerment-Konstrukt, wo wir wahnsinnig viel zu Forschung machen, das ist halt etwas, was auf einmal nicht diese negativen Konsequenzen hat. Also wenn Macht zu Einfluss wird, das heißt, ich gebe auch Macht an andere weiter und ermächtige andere, was auch wahnsinnig Spaß machen kann, was auch wirklich Resonanz erzeugt im Hirn, wenn das einfach noch gepaart wird mit Sinnerleben, mit Selbstbestimmungserleben, mit Kompetenzerleben. Und wenn ich das bei anderen Menschen auch auslöse und diese empowere, ich erlebe das auch immer mit meinen Doktorandinnen und Doktoranden, wenn die über die Jahre wachsen und empowert werden und teilweise wirklich auch mir über den Kopf wachsen und so gut werden, dass sie gar nicht mehr ein Zuhause bei uns in der Arbeitsgruppe haben, weil sie selbst Professor werden, dann ist das total toll und das ist schön. Und dieses ermächtigen statt purer Machtausübung. Das ist auch schön und das hat nicht diese auch negativen, wir haben noch nicht über das Suchtpotenzial von Macht gesprochen, was das im Gehirn macht, das ist dort halt weniger der Fall, weil halt Macht zu Einfluss wird und gepaart wird mit Sinnerleben, Selbstbestimmungserleben und Kompetenzerleben und das kann auch ein Ziel sein in der Ausbildung von Führungskräften, dass man ihnen auch diesen Weg aufzeigt, guck mal, in deiner Behörde, du kannst andere neben dir wachsen lassen und ja, das hat manchmal zur Konsequenz, dass sie aus deinem Team herauswachsen und Selbstführungskraft werden, aber das ist was Gutes, das ist was Schönes und das ja, Generativitätsmotiv, dass man andere auch wachsen lässt und was weitergibt und dadurch halt irgendwie auch Sinn im Leben erlebt, wird dadurch gestärkt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und das sind positive Formen von Macht. Und die sind wiederum mit mehr Leistung assoziiert, mit mehr Innovationsverhalten, mit weniger krankheitsbedingten Fehltagen. Also wir haben da auf der guten Seite der Macht ganz schön viel auch in der Psychologie anzubieten. Und wir können es nutzen, wenn wir wollen. Und es ist schon auch eine bewusste Entscheidung in einem Unternehmen, in welche Richtung gehe ich? Lasse ich Macht in der Schmuddelecke, ja, oder hole ich sie ins Licht? Und auf der organisationalen Ebene auch gucke ich mir mal genau an, ob Macht an den Stellen noch ist, wo sie sein muss und ob sie denn eher egoistisch eingesetzt wird oder im Sinne von psychologischem Empowerment.
Wäre jetzt fast schon ein, ja, absolut. War ja schon fast so was wie ein Schlussplädoyer. Wie hat dich die Macht, die Beschäftigung mit der Macht verändert? Ja, weil du hast das Wort geredet für die Reflexion, für die, ja, für die Introspektion. Was hat sich bei dir verändert? Was ist am Carsten heute anders nach anderthalb Jahren, zwei Jahren intensiver Arbeit mit dem Phänomen Macht?
Ich denk mehr darüber nach, wie viel ich rede. Ich halte mich konsequent daran, dass ich meine Meinung, wenn wir uns im Team treffen, erst zum Schluss sage und nicht am Anfang. Ich bin erschrocken vom Mensch und gleichzeitig hoffnungsvoll. Mhm. Erschrocken dahingehend, weil ich habe die Studien durchgelesen und jedes Mal gesehen, ach du Scheiße, das ist eine halbe Stunde reicht schon, damit auch wirklich was,
die Party abgeht,
damit was passiert, also damit auf einmal Macht auch kickt und die Leute halt weniger Schamgefühle haben, weniger Schuldgefühle haben, sich glücklicher fühlen. Es gibt Tierversuche, die zeigen, wie dann tatsächlich auch das dopaminerge System, also was auch für Sucht zuständig ist, dann auch anspringt. Das hat mich schon erschrocken und das hat mir so Zweifel hineingesät. Aber dann gab es auch den zweiten Teil des Buchs, wo ich auch aktiv auf die Suche gegangen bin und viel gefunden habe, was wir machen können. Und wir haben die Möglichkeit, mit Macht anders umzugehen. Dafür müssen wir sie besprechbar machen. Ich hoffe, dass das Buch einen Beitrag leistet, dass wir reden über Macht, dass wir sie sichtbar machen, dass wir sie aushandeln und dass wir sie dann verantwortungsvoll einsetzen.
Wunderbar. Wir haben die Stunde gerissen. Ich habe es fast befürchtet, aber ihr seid echt tapfer. Also ihr habt wirklich hier mucksmäuschen still gesessen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Soll er noch eine Stelle lesen? Also ich finde ja schon, oder? Ja. Hau nochmal einen raus.
Okay, gut. Ich habe mir so die Baller-Baller-Beispiele rausgesucht für heute. Nico B., Heino und jetzt kommt Herr der Ringe.
Ich finde, das passt.
Ein schreckhafter Elbenkönig kommt jetzt. So, der ist grün.
Der ist grün.
Mittelerde irgendwann vor Frodo und Konsorten. Also wir sehen es nicht bei Frodo, sondern früher. Also die,
ja, die Eingeweihten.
Also bei der Serie, die gerade bei Prime gelaufen ist. Unter dem heiligen Baum haben sich die Elben in ihren schicken Kostümen versammelt. Alle sehen wie immer sehr hübsch aus, doch sind sie ganz furchtbar traurig. Ihr heiliger Baum verliert sein Laub und das ist das Zeichen, dass die Elben Mittelerde zu verlassen haben. Dann betritt der edle Círdan die Szene und hat die drei Ringe der Macht dabei. Einen hat er sich selbst schon angesteckt, die anderen beiden übergibt er seinem König. Der König betrachtet die Schmuckstücke intensiv und spürt ihre Macht. Er will sich einen Ring anstecken. Dramatisch ruft der tugendhafte Halbelbe Elrond: "Nein!" Und der König lässt die Ringe aus seiner Hand fallen. So ein Mist, ein schreckhafter Elbenkönig. Auch das noch. Einer der Ringe springt über mehrere Treppenstufen nach unten und purzelt Galadriel vor die Füße. Galadriel hat ein paar Folgen vorher noch den Superbösewicht Sauron nicht erkannt und ihm geholfen, das Vertrauen der Elben zu gewinnen. Sie zögert nicht und hebt den Ring auf, sie steckt sie sich an den Fingern, spürt die Macht und ist nun die einflussreichste Frau in Mittelerde. Genauso zufällig wird nicht nur Macht bei Elben in Mittelerde verteilt, sondern häufig auch in Organisationen.
Sehr schön.
Und dann folgt ein Kapitel, wo ich halt ein paar Vorschläge mache, wie man halt explizit Macht und nicht irgendwie versteckt hinter anderen Konstrukten, sondern explizit Macht versucht auch zu messen. Also wie gehen Menschen mit Macht um? Wie ist ihr Machtmotiv ausgeprägt? In welche Richtung auch? Wie stark ist es ausgeprägt? Und dafür gibt es ja Verfahren. Man müsste nur wirklich den Umgang mit Macht als ein wichtiges Kriterium für Führungskräfte dann auch festlegen, definieren. Und dann könnte man das tatsächlich machen. Und ich finde es auch total komisch. Ich schreibe immer Gutachten über Studierende und deren Verhalten, wie die sich im Unterricht verhalten. Aber nie schreibt man jemanden, Studenten, Gutachten über mich, wie ich mich im Unterricht verhalte und wie ich mit Macht umgehe. Und auch diese Information hätten wir ja in Unternehmen, dass Leute ja schon mit Macht umgegangen sind. Man müsste ja nur die Leute, die dieser Macht ausgesetzt waren, auch mal fragen.
Das wäre eine Idee. Ein wunderbares Schlusswort. Wir werden jetzt ins Netzwerken gehen. Wenn noch Fragen sind, glaube ich, können wir die auch noch. Ich gucke mal zum Florian, haben wir noch Zeit? Genau. Wir werden wahrscheinlich, wir haben ja heute gelernt, Netzwerken ist eine tolle Quelle für Macht, ne, oder ein toller Prädiktor für Macht, also für Macht.
Internes Netzwerken.
Ja,
vor allem,
für internes, ja gut, tun
man
wir mal so,
als wäre das.
Aber ich habe gelernt, dabei soll man ein bisschen extrovertiert, nicht zu viel selbst reden und geschmeidig sein. Schmeidisch, ja. So, und dann essen wir vorher noch was. Ich glaube, es gibt grüne Soße. Du hast dir
Handkäse.
Ist hier nicht ein bisschen aschmächtig?
Komme ich jetzt mit klar.
Kommst du mit klar? Gut.
Denke, es wird klappen.
So, an der Stelle sage ich, wir drücken mal, glaube ich, aufs Knöpfchen beim Podcasten, beenden den schönen Podcast und gehen über so ganz langsam in unsere Fragerunde. Ich sage aber schon mal ganz offiziell einen großen Applaus für Carsten. Und
vielen Dank.
Das war sie, unsere Good Work Nacht in Wiesbaden, unsere Aufzeichnung, Live-Aufzeichnung vom Podcast mit Carsten Schermerli zur Psychologie der Macht. Und ich bin natürlich neugierig, wie euch diese Folge gefallen hat, wie euch auch das Format Live-Podcast interessiert. Für diejenigen, die dabei waren, die dürfen mir gerne schreiben. Ganz, ganz viel ist ja schon auf LinkedIn passiert, aber ich freue mich über Rückmeldungen. Und alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen, sich hier unter info@goodwork-salon.de mal zu äußern. Habt ihr Ideen, wer vielleicht auch einmal Gast sein könnte für eine Good Work Night? Denn ich verrate schon mal so viel. Es wird noch dieses Jahr eine weitere geben und dazu werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Also, ich brauche Ideen, Anregungen von euch. Ich habe natürlich auch schon ein paar Menschen im Visier, aber vielleicht habt ihr ja auch noch einen Knaller auf Lager. Also, für heute soll es das gewesen sein. Ihr lasst natürlich ein paar Sternchen da, auch eine Rezension. Schreibt mir gerne, was euch bewegt, was ihr besonders schätzt an Good Work. Davon leben wir Podcaster, PodcasterInnen von Feedback. Wir sind tatsächlich alle, glaube ich, Feedback-Junkies. Alle zusammen, nicht nur die Podcaster. Also, in dem Sinne, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.